Klartext-Podcast mit Thilo Baum, Folge 16. Wie gelingt eine positive Sprache? Guten Tag und herzlich willkommen zum Klartext-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um die Frage, wie gelingt positive Sprache? Das ist ein recht einfaches Thema, aber im Unternehmensalltag stellt es sich dann doch sehr komplex dar, ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Mitarbeiter in Unternehmen unter dem Anspruch leiden, dass sie alles positiv sagen und schreiben müssen. Es gibt tatsächlich Chefs, die sagen, wir wollen alle Botschaften positiv formulieren. Und jetzt ist halt dann möglicherweise das Pech, dass wenn eine Botschaft nicht so freundlich ist oder nicht so positiv an sich von der Sache her, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dann die Finger abbrechen bei den Versuchen, das Ganze irgendwie in positive Sprache zu packen. Deswegen geht es heute um die Frage, welches grundlegende Verständnis in Sachen positive oder negative Sprache ist denn zu empfehlen? Ich will in dieser Podcast-Folge auf drei Sachen eingehen. Einmal auf die Frage, sind denn negative Assoziationen generell gut oder böse? Und auch darauf, wie kommen denn negative Assoziationen zustande? Lassen sie sich bei negativen Botschaften denn überhaupt vermeiden? Der zweite Punkt ist, manchmal gelingt uns positive Sprache einfach ganz simpel, indem wir doppelte Negationen auflösen, doppelte Verneinungen. Manchmal bringen wir zwei negative Dinge in einem Satz, die wir einfach miteinander multiplizieren und dann kommen wir zu einer positiven Lösung. Das ist ein ganz simpler Trick. Und dann der dritte Punkt, ich habe dann noch ein paar Sprachtricks für positive Wirkung. Es gibt tatsächlich Vokabeln, also einzelne Wörter, die Sprache negativ einfärben und es geht überhaupt nichts verloren, weder vom Inhalt noch von der Wirkung, wenn Sie diese negativen Signalwörter ersetzen. Irgendwie sollen wir alle positiv kommunizieren. Negative Sprache ist zunehmend verpönt. Aber ist das denn pauschal so richtig? Also grundsätzlich habe ich nichts dagegen, positiv und freundlich zu sein. Das ist nicht der Punkt. Nur ich dachte mir, als ich in einem Seminar letztens einen Teilnehmer hatte, der eine Abteilung leitet in seinem Unternehmen, wie will er das machen? Er hat gesagt, es darf bei uns keinerlei negative Assoziationen geben. Wir haben also auch bei den Texten, um die es bei ihm ging, alles an negativen Assoziationen rausgeschmissen. Das war wirklich eine mikroskopische Arbeit. Und er ist damit im Grunde einem Trend gefolgt. Das sind nämlich die Trends in der Sprache, positiv und freundlich sein um jeden Preis. Und jetzt ist natürlich der Punkt oder die Frage, geht das denn, wenn wir denn eine nicht so freundliche Nachricht haben, eine nicht so frohe Botschaft, wie gelingt es dann, beziehungsweise was passiert, wenn wir trotzdem eine konsequent positive Sprache verwenden? Also beispielsweise, wie kritisieren wir jemanden, ohne ihn zu kritisieren? Also wie kann man das tun, ohne das Kind beim Namen zu nennen? Das Problem ist, wenn Kritik rein positiv ist, also wenn wir Kritik wirklich positiv formulieren, also nicht indem wir jemanden loben, sondern indem wir jemanden tadeln und das eben in positiver Sprache, dann kann es passieren, dass diese Kritik bei dem Adressaten gar nicht ankommt, weil er sie nicht versteht. Also sehr, sehr viele Menschen verstehen Kritik nicht, wenn man sie in Watte packt. Der zweite Punkt, wie nennen wir negative Entwicklungen beim Namen? Was tun wir denn, wenn der Sturm tobt und wir den Sturm nicht erwähnen dürfen? Dann, wie verneinen wir Dinge? Also wie sagen wir etwas positiv, wenn etwas ausfällt? Oder wie sagen wir es positiv, wenn etwas nicht genehmigt wird? Wir stellen einen Antrag und die Behörde genehmigt unser neues Produkt nicht. Eine negative Nachricht. Wie sollen wir das positiv verpacken? Ich denke, das Thema positiv-negativ hat mehrere Dimensionen, die wir unterscheiden sollten. Also die erste Frage wäre für mich, ist denn der Inhalt negativ oder positiv? Also ist denn die Botschaft selbst, die Tatsache, dass eine Behörde etwas nicht genehmigt, positiv oder negativ? Und im zweiten Schritt erst geht es um die Frage, ist die Sprache negativ oder positiv? Sie sehen, also Inhalt und Sprache sind zwei Dimensionen, positiv und negativ sind zwei Ausprägungen. Wir haben also vier Kombinationsmöglichkeiten. Wir können etwas Positives positiv sagen, wir können etwas Positives negativ sagen, wir können etwas Negatives positiv sagen, das ist die große Kunst, und natürlich können wir Negatives auch negativ benennen, gar kein Thema. Der nächste Punkt, der mich interessiert, ist die Frage, laufen wir denn nicht Gefahr, schönfärberisch zu werden, wenn unsere Sprache durchgängig positiv ist? Also gerade wenn wir negative Dinge positiv sagen, wirkt unsere Sprache dann möglicherweise manipulativ? Das ist etwas, was zumindest nach meiner Meinung kein Unternehmen will. Und deswegen gehen wir heute auf den Balanceakt, wie gelingt es uns, negative Botschaften positiv zu sagen. Wenn ein Unternehmen in seiner Kommunikation überhaupt gar keine negativen Assoziationen wecken will, dann dürfte es im Grunde auch Wörter wie abbrechen nicht erlauben. Nicht? Also wir haben das Projekt abgebrochen. Es ist ja nicht schön. Der Klang des Wortes abbrechen klingt irgendwie brutal. Und wenn ein Unternehmen tatsächlich alle diese Assoziationen unterdrücken will, dann dürfte es streng genommen auch ein Wort wie abbrechen nicht erlauben. Wir dürften in diesem Fall vieles nicht mehr sagen, weil wir nie wissen, was andere Leute daraus für Interpretationen ableiten. Also wenn Sie mich fragen, ist das Wort abbrechen erstmal, ja, eine neutrale Aussage. Ich höre da erstmal nichts Negatives raus, aber ich bin da auch manchmal ein bisschen stur. Gleichzeitig weiß ich, dass es Leute gibt, auf die das Wort abbrechen nämlich genauso emotional wirkt, wie es akustisch wirkt. Und einen Bruch wollen wir nicht. Und sehr viele emotional gesteuerte Menschen reagieren auf ein Signal wie abbrechen mit einer negativen Reaktion. So, diese negativen Reaktionen wollen viele Unternehmen vermeiden, vielleicht sogar unterdrücken. Allerdings denke ich, wenn wir das konsequent versuchen, dann sind wir mit unserer Kommunikation bald am Limit. Es wird uns kaum gelingen, alles, was wir sagen wollen, so konsequent positiv zu sagen, dass niemand mehr daraus irgendetwas Negatives ableiten kann. Lassen Sie mich mal zwei Adjektivpaare anschauen, bei denen sich super zeigt, ob sie negativ oder positiv wirken. Und zwar das Adjektivpaar gut-schlecht. Gut und schlecht sind eindeutig. Gut ist definitiv positiv, schlecht ist eindeutig negativ. Jetzt gibt es aber natürlich Dinge, die sind eventuell schlecht. Also ein Prüfungsergebnis kann schlecht sein. Das ist keine subjektive Meinung, sondern wenn ich eine 6 habe, dann ist das schlecht. Ich falle durch. Und dann stellt sich die Frage, wie man das auf der sprachlichen Ebene darstellt. Aber erstmal von der Sache her gibt es schlechte Dinge. Das ist das eine Adjektivpaar. Das andere Adjektivpaar, groß-klein. Ist groß schlecht? Ist klein schlecht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es hängt vom Kontext ab. Und je nach Kontext, ob es um unser Produkt geht oder um einen Prozess oder um einen Aufwand oder um was auch immer, einen Seminarraum, der groß oder klein sein kann, es hängt vom Kontext ab. Wenn ein Seminarraum zu klein ist oder zu groß, dann ist es negativ. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie soll ich denn kommunizieren, dass der Seminarraum zu groß ist, wenn ich nicht durch das Wörtchen zu diese eine kleine negative Assoziation wecken darf. Und wie kritisieren wir, wenn etwas schlecht war? Sollen wir sagen, es ist verbesserungswürdig? Also ich meine sicher, zu sagen, es sei gut gewesen, wäre falsch. Das wäre wahrheitswidrig. Aber wenn wir sagen, verbesserungswürdig, was passiert denn dann? Formulierungen wie verbesserungswürdig sind ganz typisch für Unternehmen, die sich nicht trauen, das Negative beim Namen zu nennen. Es sagt, wir müssen etwas verbessern. Gleichzeitig ist verbesserungswürdig auch eine Art Code. Das heißt, in der Unternehmenskommunikation, in der Businesswelt, wissen die Menschen schon, was sie darunter zu verstehen haben. Es kommt ein ganz spannender Punkt dabei raus, denn früher waren die Leute frustriert, wenn man ihnen gesagt hat, sie hätten schlechte Arbeit gemacht. Heute sind sie eben frustriert, wenn man ihnen sagt, es sei verbesserungswürdig. So verändern sich die Codes über die Jahre, über die Jahrzehnte, aber am Ende wirkt natürlich die Botschaft und die ist in beiden Fällen das Gleiche. Wir haben es hier mit Reframing zu tun. Vielleicht kennen Sie den Begriff, er kommt von Frame, Rahmen aus dem Englischen. Wenn ich einen Rahmen lege, Framing oder einen Rahmen umsetze, einen neuen Rahmen definiere, Reframing, dann heißt das, ich bette einen Begriff neu ein. Ich deute ihn sozusagen um. Und diese Umdeutungen von Begriffen, indem wir sagen, etwas sei verbesserungswürdig statt schlecht, das mag intern wunderbar funktionieren, aber was ganz wichtig ist, wo ich glaube, dass es Unternehmensvertreter wirklich wissen müssen, wenn wir damit rausgehen, dann wirkt das manchmal wirklich wie Bullshit-Bingo, vor allem auf Privatkunden. Also wenn ich im B2B-Geschäft von Manager zu Manager Bullshit-Bingo verwende, dann weiß der andere schon, was ich meine. Das ist dann alles nicht schlimm. Also wie schon mal erwähnt in einer anderen Podcast-Folge, wenn der Code stimmt, wenn wir den gemeinsamen Code verstehen, dann funktioniert die Kommunikation. Aber gerade bei Privatkunden wirkt Reframing oft sehr, sehr kurios. Privatkunden finden es zum Beispiel ziemlich affig, wenn ein Dienstleister schreibt, man müsse die Preise anpassen. Ja, anpassen, ist schon klar. Also die Privatkunden merken, seltsam, wenn jemand Preise anpasst, dann komischerweise immer nach oben. Seltsam, seltsam. Wäre der Begriff anpassen wirklich im Sinne von anpassen gemeint, müsste bei den vielen Anpassungen, die wir so über die Jahre erleben, auch die Preise mal runtergehen von Zeit zu Zeit. Aber das tun sie eben so gut wie nicht oder nur signifikant selten. Und wenn wir da so eine Tendenz haben, dass wir also spüren, der Begriff anpassen, der nun mal Abweichungen nach oben und nach unten erlaubt, dass der immer nur im Sinne von erhöhen verwendet wird, dann besteht der Verdacht, dass uns da jemand einseifen will, manipulieren will, dass jemand Reframing betreibt, indem er einen Begriff umdeutet, indem er zum Beispiel dem harmlosen Begriff anpassen die böse Bedeutung einer Preiserhöhung unterjubelt. Ich bin überzeugt, dass die emotionale Wirkung solcher Euphemismen, Schönfärbereien auf die Menschen nicht sehr positiv wirkt. Ich glaube, dass man uns für unehrlich hält, wenn wir das tun, für manipulativ. Und ich glaube, kein Unternehmen will manipulativ wirken. Insofern ist es nicht immer, aus meiner Sicht jedenfalls, zielführend, diese positive Sprache um jeden Preis durchzusetzen. Sie können da gerne anderer Meinung sein. Wir dürfen uns darüber auch streiten, wenn Sie wollen. Aber ich empfehle Ihnen wirklich zu schauen, wie wirken Ihre Worte auf die Menschen. Und im Falle von Umdeutungen und Reframing würde ich Ihnen raten zu überlegen, ist der Preis möglicherweise zu hoch, dass wir um einer positiven Sprache willen den Menschen darstellen, dass wir sie möglicherweise manipulieren. Also das Thema positive Sprache hat mit Reframing zu tun, es hat mit Glaubwürdigkeit zu tun, und wenn Sie jetzt wirklich nur noch positive Botschaften vermitteln wollen, dann müssen Sie im Grunde die Realität ändern. Sie dürfen also quasi keinen Anlass mehr für negative Botschaften bieten. Wenn Ihnen das gelingt, dann passt es, dann können Sie tatsächlich nur noch positive Botschaften vermitteln. Also wenn Sie niemanden kündigen, wenn Sie keine Preise erhöhen, wenn Sie nichts Negatives tun, dann steht einer rundum positiven Unternehmenskommunikation nichts im Wege. Lassen Sie mich das Beispiel positiv-negativ mal anhand der Medizin durchspielen, und zwar anhand einer Diagnose. Stellen Sie sich vor, Sie sind beim Arzt und Sie erhalten beim Arzt irgendeinen Befund, der nicht so erfreulich ist. Beispielsweise erteilen Ihnen Ihre Blutwerte und Ihr Blutdruck ein klares Stoppsignal bezüglich Ihrer bisherigen Lebensweise. Ja, Sie kennen das vielleicht, da kommt das Laborergebnis, da misst jemand den Blutdruck und das alles ist einfach mal nicht mehr konform zu einer gesunden Lebensweise. Wie soll ein Arzt Ihnen eine solche Mitteilung machen, ohne negative Assoziationen zu wecken? Aus Sicht des Arztes, also aus wissenschaftlicher Sicht, ist alles neutral, also weder positiv noch negativ. Sagen wir mal so, eine neutrale Aussage wäre: Ihre Werte liegen außerhalb des Normbereichs. Das ist eine sachliche Feststellung, rein wissenschaftlich. Wenn Ihre Werte außerhalb des Normbereichs liegen oder innerhalb des Normbereichs, dann ist das eine sachliche Aussage. So wie wenn jemand die Außentemperatur misst oder den Luftdruck. Die Außentemperatur beträgt so und so viel Grad Celsius. Das ist erstmal nur eine Beschreibung der Wirklichkeit, eine Bewertung ist da noch nicht drin. Das bedeutet auch, die Tabelle, die Zahlen in Ihrem Blutbild sind erstmal nur eine Beschreibung, da ist noch keine Bewertung drin. Jetzt kann natürlich ein Arzt beim Blick auf diese Tabelle sagen, oh Gott, fürchterlich, aber das ist dann die Bewertung. Die Frage ist, wie kommuniziere ich als Arzt die Sache, also die Botschaft selbst, und wie kommuniziere ich die Bewertung? Kommuniziere ich die Bewertung möglicherweise nicht? Soll ich nur die Sache rein sachlich transportieren? Also ein Arzt könnte sagen, Ihre Werte sind außerhalb oder liegen außerhalb des Normbereichs. Das könnte er wissenschaftlich neutral sagen. Was wollen Patienten aber wissen? Sie wollen wissen, was ein Befund bedeutet. Das bedeutet, wir wollen eine Interpretation, jedenfalls in vielen Fällen. Oft genügt die reine Sachinformation nicht, sondern wir wollen wissen, was es bedeutet. Wenn der Arzt nur sagt, Ihre Werte liegen außerhalb des Normbereichs, dann können auch sehr viele Patienten damit gar nichts anfangen. Und viele ärgern sich auch und sagen dann, typisch Arzt, spricht keinen Klartext, ja, und ärgern sich dann darüber, dass jemand die Bedeutung nicht erwähnt, dessen, was da auf seinem Zettel steht. Klartext heißt also hier, zu sagen, was das Ganze bedeutet und was daraus folgt. Wenn also diese ganzen Werte außerhalb des Normbereichs liegen, dann bedeutet das erstmal, wenn du so weitermachst, wirst du krank und kränker. Und was daraus folgt, du solltest ein paar Dinge in deinem Leben ändern. So, und das muss der Arzt irgendwie kommunizieren. Und die Frage ist, wie soll er das machen, ohne negative Assoziationen zu wecken? Jetzt kann der Arzt natürlich ganz negativ sagen, Ihre Werte sind so schlimm, dass Sie auf keinen Fall so weitermachen können wie bisher. Sie müssen Ihre Lebensweise ändern, bessere Ernährung, mehr Bewegung. Also wir hören Signalwörter wie schlimm und müssen, bessere, mehr. Alles das beurteilt den Status quo und damit unser bisheriges Handeln. Also schon indem ich sage, Sie müssen sich besser ernähren, unterstelle ich ja, dass der Patient sich bisher schlecht ernährt hat. Das steht zwar nicht im Text, aber man hört es mit. Und das interpretieren schon viele Leute als negative Assoziation, die in einer Unternehmenskommunikation nicht stattfinden soll. Und ich bin der Meinung, das ist ein sehr hoher Anspruch, wenn nicht gar unmöglich. Der Vorteil, wenn der Arzt solche klaren Worte, solche drastischen Worte wählt, ist aber auch klar. Die Leute verstehen die Botschaft. Die Leute verlassen vielleicht mit einem negativen Gefühl die Praxis, aber sie verstehen, was Sache ist. Sie haben einen Schuss vor den Bug bekommen, das ist ein Signal. Und dieses Signal interpretieren sie dann vermutlich richtig. Und da der Mensch gerne über Schmerz lernt, besteht möglicherweise die Chance, dass der Patient diesen Schmerz als Anlass nimmt, um tatsächlich sein Leben ein wenig zu verändern. Übertrieben wäre es natürlich, wenn der Arzt sagen würde, Sie haben sich ja bisher grottig ernährt. Wie um alles in der Welt kommt man denn auf solche Blutwerte? Sind Sie Fastfood-Junkie? Also sicherlich wird das kaum ein Arzt so sagen, aber das wäre dann nochmal eins draufgesetzt, eine wirkliche negative Extremversion, also eine Interpretation des Ganzen plus eine Verurteilung. Die Verurteilungen hatten wir nicht, wenn der Arzt sagt, Ihre Werte sind so schlimm, dass Sie auf keinen Fall so weitermachen können wie bisher. Sie müssen Ihre Lebensweise ändern. Das ist nur die Interpretation und keine Verurteilung. Wenn ich aber sage, grottig ernährt und wie um alles in der Welt und sind Sie Junkie und so, dann kommt die Verurteilung dazu. Ich denke mal, dass diese negativen Signale das sind, was die meisten Unternehmen auf jeden Fall vermeiden wollen. Da bin ich auch dabei, das sehe ich auch genauso. Der Punkt ist, die reine negative Botschaft, dass der Patient etwas ändern soll, der Schuss vor den Bug selbst, ist in manchen Situationen angebracht. Und jetzt schauen wir mal nach einer positiven Möglichkeit. Der Arzt kann nämlich auch sagen, herzlichen Glückwunsch, alle Zeichen stehen auf einen erfreulichen Wechsel hin zu einem gesunden Leben. Sie sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sich Ihnen zahlreiche neue, schöne Erfahrungen bieten. Ich meine, klar, das ist sicherlich so. Wenn man so eine Laborwerte bekommt, dann ist man gezwungen, sein Leben zu ändern. Wenn man sich gesünder ernährt, kann man das allerdings positiv interpretieren. Das heißt, ich nehme die Laborwerte, den Befund und interpretiere alles positiv. Jetzt habe ich allerdings den Nachteil, dass kaum ein Patient die Botschaft verstehen dürfte. Denn wir sind schon fast im Bereich der Ironie, wenn der Arzt sagt, alle Zeichen stehen auf einem erfreulichen Wechsel zu einem gesunden Leben. Das kann man auch in den falschen Hals bekommen und sich als Patient fragen, will der Doc sich über mich lustig machen? Und das liegt einfach daran, dass Ironie eben nicht massentauglich ist, genauso wenig wie Humor. Das bedeutet eine, sagen wir mal, gezwungen oder zwanghaft positive Interpretation einer Botschaft kann wirklich missverständlich und vor allem auch befremdend wirken auf die Menschen. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine Preiserhöhung als Anpassung verkaufen, sind Sie genau auf diesem Weg, dass Sie draußen bei den Menschen möglicherweise das Gegenteil dessen erreichen, was Sie erreichen wollen. Wir sind also im Zwang, die Dinge sachlich zu benennen und dann noch zu sagen, was sie bedeuten. So richtig rein positiv werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen. Und deswegen ist die erste Erkenntnis die wichtigste. Überlegen Sie immer erstmal bei Ihrer Botschaft, ob die Sache negativ ist oder die Sprache. Es ist ein riesiger Unterschied. Überlegen Sie, ob Sie eine unerfreuliche Nachricht haben oder ob Sie eine negative Sprache verwenden. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Denn nochmal, Sie können auch unerfreuliche Dinge neutral oder positiv vermitteln, ohne die Sache selbst zu verfälschen. Die Sprache selbst, das ist die zweite Erkenntnis, sollte positiv sein. Oder sagen wir mal so, sie sollte nicht unnötig negativ sein. Dazu kommen gleich noch ein paar Beispiele. Aber erstmal nicht unnötig negativ, das wäre meine Formulierung, das wäre mein Rat, wenn Ihre Sprache ab und zu mal negativ ist, weil es sich nicht vermeiden lässt, weil alles andere zu viel Zeit kosten würde, dann würde ich das hinnehmen als kleinen Kollateralschaden. Schauen Sie, dass Ihre Sprache insgesamt nicht unnötig negativ ist. Das erlaubt der Sprache, neutral zu sein oder positiv. Und die dritte Erkenntnis schließlich, die Sache ist positiv oder negativ oder neutral, das können wir nicht beeinflussen, jedenfalls nicht auf der Ebene der Kommunikation. Eine Preiserhöhung ist nun mal eine Preiserhöhung. Das Einzige, was wir gegen die Sache tun könnten, wäre, die Preise eben nicht zu erhöhen. Aber die Kunst der Kommunikation ist es ja eben, eine Preiserhöhung zum Beispiel zu kommunizieren. Und wenn Sie mich fragen, ich wäre ganz einfach und offen gegenüber meinen Kunden und würde sagen, sehr geehrte, liebe Kunden, zum neuen Jahr erhöhen wir unsere Preise. Ich glaube nicht, dass uns das irgendjemand übel nimmt. Also eine Regel daraus abgeleitet, benennen Sie die Sache klar und sachlich, die Sache selbst einfach beim Namen nennen und bei der Bewertung der Sache, bei der Interpretation, bei dem, was sie für den Kunden oder den Kollegen oder wen auch immer bedeutet, da benutzen wir einfache Wörter, die den positiven oder auch negativen Sinn des Ganzen möglichst einfach vermitteln. Und das eben auch in einer positiven Sprache. Beim Beispiel Arztdiagnose könnte man negativ sagen, Fast Food ist ab sofort verboten. Oder man könnte relativ positiv sagen, Fast Food gehört zu den Ursachen Ihrer Situation. Wenn Sie Fast Food künftig durch gesündere Lebensmittel ersetzen, dürften sich Ihre Werte verbessern. Wir finden also, sagen wir mal konkret am Schreibtisch, an der Tastatur für jede Situation geeignete positive Formulierungen. Aber ich empfehle Ihnen wirklich, entwickeln Sie keine Panik und keine Phobie gegenüber einzelnen negativen Signalen. Sie lassen sich kaum hundertprozentig vermeiden. Und deswegen auch die Regel, färben Sie nichts Negatives schön, weil Sie sonst schnell als manipulativ gelten. Versuchen Sie, diese Balance hinzukriegen, dass Sie eine gewisse Toleranz gegenüber einzelnen, wenigen negativen Signalen entwickeln, Preiserhöhung, und auf der anderen Seite wirklich schauen, dass Ihre Gesamtwirkung positiv bleibt, und das tut Sie, wenn Sie bei manchen negativen Dingen eben auch ehrlich sind und nicht versuchen, die Leute einzuseifen. So, dann hatte ich ja noch ein paar andere Dinge angekündigt, nämlich einen einfachen Trick oder einfache Tricks, wie wir auf rein lexikalischer Ebene negative Assoziationen vermeiden können. Das sind zum Beispiel doppelte Negationen. Minus mal Minus ist Plus, außer in Bayern. Also in Bayern ist eine doppelte Verneinung oft eine Verstärkung. Ich habe kein Geld, nicht ist in Bayern eine Verstärkung. Aber wenn ich kein Geld nicht habe, ist es in der deutschen Hochsprache eben so, dass ich doch Geld habe. Dann ist Minus mal Minus Plus. Eine typische doppelte Negation ist die Formulierung nicht schlecht. Sie merken das, das nicht ist negativ, das schlecht ist negativ. Und wir sagen damit wahrscheinlich gut. Also in der Ironie heißt es, wenn jemand sagt, nicht schlecht, dann meint er, das ist wirklich gut, ja. Vor allem im süddeutschen Raum. Es kann aber immer noch streng genommen neutral sein. Also wenn etwas nicht schlecht ist, dann kann es immer noch Mittelmaß sein. Oder auch, was ich die ganze Zeit sage, diese Formulierung keine negativen Assoziationen wecken, tut genau das, weil ich nämlich das Wort keine habe, das ist negativ, weil ich das Wort negativ habe, das ist ebenfalls negativ, also meine ich damit im Grunde, ich will positive Assoziationen wecken oder ich will neutrale Assoziationen wecken. Da ich aber an der Stelle zu faul bin, um positive und neutrale Assoziationen zu differenzieren, sage ich tatsächlich keine negativen Assoziationen wecken. Es kommt immer darauf an, was wir genau sagen wollen. Bei vielen doppelten Negationen gibt es keine Mitte, also da gibt es nicht die Version, dass etwas neutral ist. Also zum Beispiel bei der Formulierung nicht strittig. Stellen Sie sich die Formulierung vor, etwas ist nicht strittig. Da gibt es zwischen strittig und nicht strittig nichts dazwischen, keine neutrale Stufe. Nicht strittig bedeutet, da sind wir uns einig. Also ich kann diese doppelte Negation nicht strittig ganz simpel ersetzen durch die positive Version. Da sind wir uns einig und ich wecke damit auch keine negativen Assoziationen mehr, sondern eben in dem Fall wahrscheinlich eine normale oder positive. Dann Achtung bei Dreifachnegationen, das passiert auch hin und wieder, das kann das Gehirn kaum auflösen. Also wenn Sie jetzt die Formulierung nehmen, etwas ist nicht unstrittig. Denken Sie mal darüber nach, etwas ist nicht unstrittig. Sie müssen jetzt erstmal das Nicht und das Un wegkürzen, gemeinsam auflösen, dann bleibt strittig und nach einem wirklich zu langen Gehirnjogging wissen wir dann, aha, es ist etwas strittig. Schauen Sie, dass Sie doppelte und dreifache Negationen einfach auflösen. Dann schließlich, Sie können manche negative Signalwörter einfach ersetzen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, allerdings, das Wort allerdings, dann behaupte ich, können Sie das ersetzen durch dabei, dazu, wobei, also wenn Sie sagen, das war nicht schlecht, allerdings müssen wir darauf achten, entweder dies oder das zu tun, dann können Sie auch sagen, das war gut und nun schauen wir, dass wir uns für eine der beiden Alternativen entscheiden. Also schauen Sie mal, ob Sie allerdings ersetzen können durch und oder auch durch dabei. Allerdings machen wir das nächste Mal besser. Dabei machen wir das nächste Mal besser und so weiter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Nehmen wir noch das Beispiel, allerdings habe ich eine Frage, dann spüren Sie, dass das Wort allerdings negativ wirkt. Das können Sie ersetzen durch dazu und dann sagen Sie einfach, dazu habe ich eine Frage und Sie sind wieder auf neutralem Terrain. Nächstes Wort, versuchen Sie das Wort aber durch und zu ersetzen. Sehr oft, nicht immer, aber sehr oft gelingt es, das Wort aber durch und zu ersetzen. Wenn Sie sagen, das war schnell, aber es geht noch schneller, dann wecken Sie durch das Aber eine negative Assoziation. Das war schnell wird nämlich dadurch eingeschränkt. Ein Aber schränkt ein, was Sie vorher gesagt haben. Das ganze Lob ist im Eimer. Also sagen Sie mal, das war schnell und es geht noch schneller. Versuchen Sie mal, das Wort Aber zu ersetzen durch und Sie werden feststellen, in den meisten Fällen funktioniert es. Viertes Wort, obwohl. Obwohl schränkt auch den vorigen Gedanken ein, es lässt sich meistens durch das Wort wobei ersetzen. Also nicht immer, aber sehr oft. Probieren Sie es einfach mal aus. Auch da löst sich der negative Unterton auf. Mein Beispiel ist, das machen wir, obwohl es eine Stunde dauert. Und Sie merken, dass das Obwohl auch so ein bisschen negativ wirkt, weil es sagt, naja, soll man das wirklich machen, all die Stunde und so, nicht? Und diese Assoziation kriegen Sie weg, das machen wir, wobei es eine Stunde dauert, oder Sie bilden zwei Hauptsätze, das machen wir, es dauert eine Stunde. Mir hat übrigens kürzlich eine Seminarteilnehmerin gesagt, dass sie in ihrem Unternehmen überhaupt keine Ausrufezeichen mehr verwenden. Also Rufzeichen, Ausrufezeichen, diese Zeichen, die Lautstärke signalisieren. Die Teilnehmerin sagte, Ausrufezeichen seien per se aggressiv und hätten damit eine negative Wirkung. Das Unternehmen will nicht aggressiv wirken und deswegen ist das Ausrufezeichen verboten. Ist das Ausrufezeichen wirklich ein so schlimmes Zeichen? Darum geht es in der nächsten Podcast-Folge. Schön, dass Sie hier dabei waren. Ich freue mich, dass Sie mir zuhören. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind und wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis bald.